ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Stille Zeugen. Der Nebel hängt wie ein Schleier über den alten Mauern des Klosters Altenberg, als ich durch das herbstliche Bergische Land fahre. Die gotischen Türme ragen gespenstisch aus dem Grau hervor, und ich kann nicht umhin zu denken, dass diese Atmosphäre perfekt zu dem Fall passt, der mich hierher gerufen hat. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Kölner Mordkommission, und ich bin auf dem Weg zu einem Tatort, der Geschichte und Gegenwart auf tragische Weise verbindet. Der Anruf kam heute Morgen früh. Hauptkommissar Schmidt von der Kölner Polizei informierte mich über einen Todesfall bei einer archäologischen Ausgrabung im ehemaligen Zisterzienserkloster. Dr. Heinrich Müller, ein renommierter Archäologe und Mittelalterexperte, wurde tot in einer mittelalterlichen Krypta aufgefunden, erschlagen mit einem schweren Stein aus der Ausgrabung. Das Kloster Altenberg, einst eine der bedeutendsten Zisterzienserabteien des Rheinlands, liegt malerisch in einem Tal zwischen bewaldeten Hügeln. Heute ist es teilweise Ruine, teilweise Museum und seit einigen Monaten Schauplatz einer wichtigen archäologischen Ausgrabung. Die Wissenschaftler hoffen, neue Erkenntnisse über das mittelalterliche Klosterleben zu gewinnen. Bruder Thomas, ein Mönch der kleinen Gemeinschaft, die noch immer in einem Teil des Klosters lebt, empfängt mich am Eingang. Ein hagerer Mann, um die 60, mit grauen Haaren und unruhigen Augen. Seine Hände zittern leicht, als er mir die Hand schüttelt. Eine Tragödie, sagt er mit leiser Stimme. Dr. Müller war ein respektvoller Mann. Er behandelte unsere Geschichte mit Ehrfurcht. Er führt mich durch die gotischen Kreuzgänge zu der Ausgrabungsstätte. Überall liegen Werkzeuge, Siebe und Fundkisten verstreut. Die Spuren einer unterbrochenen wissenschaftlichen Arbeit. Die Krypta liegt unter dem ehemaligen Hochaltar der Klosterkirche. Eine düstere Gewölbekammer aus dem 13. Jahrhundert, erleuchtet von Baustrahlern. Dr. Heinrich Müller liegt zwischen den alten Steinsarkophagen auf dem Boden, den Kopf in einer Blutlache. Ein Mann um die 50 mit grauem Haar und einem gepflegten Bart. Neben ihm liegt ein schwerer Sandstein, offensichtlich die Tatwaffe. Wann wurde er gefunden? Srenia, frage ich. Heute Morgen um 6:30, antwortet Bruder Thomas. Maria Hoffmann, eine seiner Studentinnen, entdeckte ihn. Sie wollte früh mit der Arbeit beginnen. Ich betrachte die Szene genauer. Die Krypta ist ordentlich, bis auf den Bereich um die Leiche. Keine Anzeichen eines Kampfes, keine umgeworfenen Gegenstände. Das spricht gegen einen Raubmord oder eine spontane Gewalttat. Wurde etwas gestohlen? Nicht, dass wir wüssten, sagt Bruder Thomas. Seine Ausrüstung ist da, seine Brieftasche auch. Aber er zögert. Was? Einige seiner Notizen fehlen. Und ein besonderer Fund, den er gestern gemacht hatte. Die Gerichtsmedizinerin, Doktor. Krause, eine erfahrene Frau mit kurzen grauen Haaren, kniet neben der Leiche. Sie blickt auf, als ich näher komme. Mehrere Schläge mit einem stumpfen Gegenstand, erklärt sie. Der Stein passt zu den Verletzungen. Der Tod trat gestern Abend zwischen 19 und 21 Uhr ein. Spuren vom Täter? Keine Fingerabdrücke am Stein. Er wurde abgewischt. Aber interessant ist, dass das Opfer keine Abwehrverletzungen hat. Er wurde überrascht. Ich durchsuche Dr. Müllers Arbeitsplatz in der Krypta. Sein Laptop ist verschwunden aber auf einem Klemmbrett finde ich Notizen mit kryptischen Einträgen. Dokument 1347. Brisanter Inhalt. Verbindung zu modernen Strukturen. Component Placement. Vorsicht, zu gefährlich für Veröffentlichung. Was für ein Fund war das, der verschwunden ist? Srenje, frage ich Bruder Thomas. Ein mittelalterliches Pergament. Dr. Müller war sehr aufgeregt deswegen. Er sagte, es könnte die Geschichtsschreibung verändern. Am nächsten Morgen besuche ich Professor Anna Richter an der Universität Köln, Doktor. Müllers Kollegin und Leiterin des Ausgrabungsprojekts. Eine attraktive Frau, Anfang 50, mit intelligenten Augen und einem traurigen Ausdruck. Heinrich war nicht nur mein Kollege, gesteht sie mir in ihrem Büro. Wir hatten eine persönliche Beziehung. Diskret, aber intensiv. Wussten andere davon? Wahrscheinlich. Akademische Kreise sind klein. Es gab Gerüchte. Sie zeigt mir Fotos von der Ausgrabung. Mittelalterliche Mauern, Grabsteine, Fundamente von Nebengebäuden und immer wieder Doktor. Müller. Konzentriert bei der Arbeit, ein Wissenschaftler mit Leidenschaft. Heinrich hatte in letzter Zeit eine wichtige Entdeckung gemacht, erklärt Professor Richter. Ein Dokument aus dem 14. Jahrhundert, das brisante Informationen über die damalige Kirchenführung enthielt. Was für Informationen? Korruption, Machtmissbrauch, Verbindungen zu weltlichen Herrschern. Dinge, die auch heute noch sensibel sind. Zurück im Polizeipräsidium recherchiere ich über Dr. Müller. Ein angesehener Wissenschaftler mit zahlreichen Publikationen. Aber auch ein Mann, der nicht vor kontroversen Thesen zurückschreckte. Seine letzte Veröffentlichung über Korruption im mittelalterlichen Klerus hatte für Aufsehen gesorgt. Ich beschließe, Maria Hoffmann zu besuchen, die Studentin, die Dr. Müller gefunden hatte. Sie lebt in einer WG in der Kölner Südstadt, einem lebendigen Viertel voller Studenten und Künstler. Eine junge Frau um die 25 mit langen blonden Haaren und wachen Augen. Professor Müller war ein großartiger Lehrer, erzählt sie mir in ihrem Zimmer. Aber in letzter Zeit war er sehr angespannt. Die Ausgrabung belastete ihn. Inwiefern? Es gab Spannungen im Team. Dr. Weber, ein Kollege aus Bonn, war neidisch auf Heinrichs Erfolg. Und die Mönche waren nicht glücklich über manche Funde. Welche Funde? Dokumente, die zeigten, dass das Kloster im Mittelalter nicht so heilig war, wie behauptet. Korruption, Machtspiele, sogar Gewalt. Gab es konkrete Drohungen? Nicht direkt, aber Heinrich bekam Anrufe von kirchlichen Stellen. Sie wollten, dass er vorsichtiger mit seinen Interpretationen ist. In der folgenden Nacht wird in Dr. Müllers Büro an der Universität eingebrochen. Die Täter haben das Büro systematisch durchsucht, aber offensichtlich nicht alles gefunden, was sie suchten. Computer sind mitgenommen, Akten durchwühlt, sogar Bücher aus den Regalen gerissen.
Professionelle Arbeit, stellt Schmidt fest. Sie wussten genau, wonach sie suchten.
Am nächsten Tag konfrontiere ich Dr. Stefan Weber, den konkurrierenden Archäologen aus Bonn. Ein ehrgeiziger Mann, Mitte 40, mit scharfen Gesichtszügen und kalten Augen. Sein Büro ist voller Auszeichnungen und Fotos von Ausgrabungen. Müller war ein Kollege, sagt er steif. Wir hatten fachliche Meinungsverschiedenheiten, aber das ist normal in der Wissenschaft. Sie waren neidisch auf seinen Erfolg?
Neidisch? Ich war kritisch gegenüber seinen Methoden. Er interpretierte Funde zu voreilig, suchte Sensationen statt Wahrheit.
Weber ist arrogant und unsympathisch, aber ich spüre, dass er nicht lügt. Seine Kritik an Müller scheint ehrlich, wenn auch gehässig. Wo waren Sie vorgestern Abend?
In Bonn, in meinem Büro. Ich bereitete einen Vortrag vor. Meine Sekretärin kann das bestätigen.
Abt Johannes, der Leiter der Klostergemeinschaft, wird zunehmend nervöser. Bei der zweiten Befragung gibt er zu, dass er unter Druck steht. Die Ausgrabung bringt Dinge ans Licht, die besser verborgen geblieben wären, gesteht er. Nicht alle Wahrheiten sind hilfreich. Von wem kommt der Druck? Aus dem Erzbistum. Hohe Herren, die sich Sorgen um das Ansehen der Kirche machen. Welche hohen Herren? Das kann ich nicht sagen, aber sie haben Macht und Einfluss. Professor Richter ruft mich an, ihre Stimme zittert vor Angst. Sie haben mich bedroht, flüstert sie. Männer in schwarzen Anzügen. Sie wollen, dass ich die Ausgrabung stoppe. Wo sind sie jetzt? Versteckt bei einer Freundin. Ich traue mich nicht nach Hause. Ich organisiere Schutz für Professor Richter und setze die Ermittlungen fort. Bei der Durchsuchung von Dr. Müllers Privatwohnung finde ich, was die Täter gesucht haben. Kopien des verschwundenen Pergaments, Übersetzungen, Interpretationen. Das Material ist explosiv. Das mittelalterliche Dokument belegt nicht nur Korruption im 14. Jahrhundert, sondern zeigt auch Kontinuitäten bis in die Gegenwart. Bestimmte Praktiken, bestimmte Netzwerke haben die Jahrhunderte überdauert.
Das ist ein Skandal,
sagt Schmidt, als wir die Unterlagen durchgehen.
Wenn das rauskommt, erschüttert es die Kirche.
Aber bevor wir handeln können, eskaliert die Situation. Maria Hoffmann wird in ihrer WG bedroht. Unbekannte dringen ein und warnen sie, ihre Aussagen zu widerrufen.
Sie wissen alles über mich,
berichtet sie mir am Telefon. Meine Familie, meine Freunde, ich habe Angst. Bruder Thomas verschwindet spurlos aus dem Kloster. Seine Zelle ist leer. Seine Mitbrüder wissen nicht, wo er ist. 2 Tage später finde ich heraus, dass er ein Bankkonto hat, das von kirchlichen Stellen finanziert wird. Thomas war ein Spitzel, erkläre ich Schmidt. Er hat Informationen an das Erzbistum weitergegeben. Abt Johannes wird zunehmend nervöser. Bei einem dritten Gespräch bricht er zusammen. Ich wurde unter Druck gesetzt, gesteht er. Kardinal Hoffmann aus dem Erzbistum drohte mit der Schließung des Klosters, wenn wir die Ausgrabung nicht stoppen. Warum ist das Dokument so gefährlich? Es belegt Verbindungen zwischen mittelalterlicher und moderner Korruption. Dieselben Familien, dieselben Netzwerke. Die Macht hat sich vererbt. Professor Richter wird entführt, als sie ihr Versteck verlässt. Zeugen berichten von Männern in schwarzen Anzügen, die sie in einen Lieferwagen zerrten. Aber sie kann entkommen und ruft mich an. Sie hielten mich in einem Keller fest, berichtet sie. Ich hörte Gespräche. Heute Nacht findet ein wichtiges Treffen statt, in der Krypta des Klosters. Das ist unsere Chance. Ich organisiere eine Razzia mit einem Spezialkommando. In der Dunkelheit fahren wir zum Kloster Altenberg, zu dem Ort, wo alles begann. Tatsächlich brennt Licht in der Krypta. Schatten bewegen sich zwischen den alten Säulen. Durch die Fenster sehe ich Männer in Anzügen und Mönche in Kutten. Eine seltsame Mischung aus Kirche und Weltlichkeit. Polizei, das Gebäude ist umstellt. Srenje, rufe ich durch ein Megafon. Es folgt Chaos. Einige der Anwesenden versuchen durch die Kreuzgänge zu fliehen, andere verstecken sich in den Gewölben. Taschenlampen erhellen die gotischen Bögen. Rufe hallen durch die alten Mauern. Ich verfolge einen der Flüchtenden durch die unterirdischen Gänge des Klosters. Es ist nicht Bruder Thomas oder einer der anderen Mönche, sondern ein Mann in einem teuren Anzug, Kardinal Hoffmann aus dem Erzbistum Köln. Sie verstehen das nicht, ruft er, als ich ihn in der Krypta stelle. Es geht um das Ansehen der Kirche. Manche Wahrheiten sind zu gefährlich. Gefährlich für wen? Für den Glauben der Menschen, für die Stabilität der Institution. Müller hätte alles zerstört. Also haben Sie ihn töten lassen? Kardinal Hoffmann bricht zusammen. Es sollte wie ein Unfall aussehen. Niemand sollte leiden, aber er war zu hartnäckig. Kardinal Hoffmann und seine Komplizen werden verhaftet. Das Netzwerk aus korrupten Kirchenvertretern und weltlichen Unterstützern wird aufgedeckt und zerschlagen. Mehrere hochrangige Geistliche treten zurück, eine Kirchenkrise entsteht. Bruder Thomas wird als Kronzeuge geschützt und gesteht seine Rolle als Spitzel. Er erhält eine mildere Strafe im Austausch für seine Aussage und verlässt das Kloster. Dr. Weber wird von allen Vorwürfen freigesprochen und entschuldigt sich posthum bei Dr. Müller. Er übernimmt die Leitung der Ausgrabung und verpflichtet sich zu wissenschaftlicher Integrität. Professor Richter veröffentlicht Dr. Müllers letzte Forschung posthum. Das mittelalterliche Dokument wird zu einer Sensation und führt zu weiteren Untersuchungen über historische Kontinuitäten. Lisa Müller, Dr. Müllers Tochter und Kunsthistorikerin, erhält eine Entschädigung aus kirchlichen Mitteln und gründet eine Stiftung für unabhängige historische Forschung. Maria Hoffmann wird unter Schutz gestellt und kann ihr Studium fortsetzen. Sie spezialisiert sich auf mittelalterliche Geschichte und wird zu einer wichtigen Expertin. Das Kloster Altenberg wird reformiert und öffnet sich für transparente, wissenschaftliche Forschung. Ein neuer Abt wird eingesetzt, der für seine Offenheit bekannt ist. Ich kehre nach Köln zurück mit dem Gefühl, dass ein wichtiger Sieg für die Wahrheit errungen wurde. Dr. Heinrich Müller ist tot, aber seine Arbeit hat ein jahrhundertealtes Netzwerk der Korruption aufgedeckt. Die stillen Zeugen der Geschichte haben endlich ihre Stimme erhalten. Manchmal sind es die Toten, die den Lebenden den Weg zur Wahrheit weisen. Die Vergangenheit mag begraben sein, aber sie ist nie wirklich tot. Ein neuer Fall wartet bereits auf mich, aber die Erfahrung im Kloster Altenberg hat mich gelehrt. Geschichte ist nicht nur Vergangenheit, sondern auch Gegenwart. Die Wahrheit mag schmerzhaft sein, aber sie ist notwendig für Gerechtigkeit und Fortschritt.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.